herzlich willkommen. Sie hören Schöner Denken. Die üblichen Verdächtigen kommen aus Die Odyssee von Christopher Nolan. Und ich muss gleich mal aufklären, ich habe ihn gar nicht heute Abend mit euch zum ersten Mal gesehen, sondern vor 3 Tagen schon mal gesehen, weil ich nämlich bei Second Unit eingeladen war. Und wenn ihr nicht so einen kurzen ersten Eindruck über Schöner Denken haben wollt, sondern 2,5 Stunden extrem ausführlich mit Christian von der Second Unit, dann könnt ihr euch das dort anhören. Und ich darf sagen, da darf ich auch ganz kurz Altgriechisch sprechen. So, jetzt kommen wir aber zurück zu unserem ersten Eindruck. Wir haben natürlich eine Geschichte, die 3000 Jahre alt ist und die wir gar nicht spoilern können, weil wir sie eigentlich alle kennen, wobei ich im Kino in der Pause und danach das Gefühl habe, dass einige Leute anderen Leuten erklärt haben, was sie gesehen haben. Vielleicht ist es doch gar nicht mehr so vertraut. Wir haben einen Odysseus, der den Trojanischen Krieg mit seinem trojanischen Pferd entscheidet und dann will er nach Hause. Bei Christopher Nolan geht es ja oft darum, dass Männer zurück nach Hause zu ihrer Familie wollen. Hier ist es auch wieder der Fall, vielleicht die Urgeschichte von ein Mann will nach Hause. Und er muss halt diese Irrfahrten durchstehen und das, was in Homers Odyssee an verschiedenen Stationen dann da ist, das haben wir hier auch. Nur macht uns Christopher Nolan klar, dass Odysseus nicht nur klug genug war, den Trojanischen Krieg zu gewinnen, sondern auch klug genug war, um zu erkennen, was für ein Menschheitsverbrechen diese Vernichtung dieser Menschen in dieser Stadt eigentlich war. Und was für eine Schuld er damit auf sich geladen hat. Wir haben also einen Odysseus mit so einer Art posttraumatischen Belastungsstörung. Vielleicht ist das ein bisschen subjektive Sicht drauf. Mir hat er beim zweiten Mal auch noch sehr, sehr gut gefallen. Und ich bin jetzt mal sehr gespannt, wie es für euch war.
Ich fange mal an, genau. Damit es keine 2,5 Stunden werden, versuche ich mich kurz zu fassen. Also, bei einer Blindverkostung, wenn man mir vorher nicht gesagt hätte, dass das ein Nolan ist, ich wäre trotzdem, glaube ich, sehr schnell drauf gekommen, weil diese Vorwärts-Rückwärts-Bombast-Erzählweise schon irgendwie sehr typisch ist und mir auch sehr bekannt vorkam. Dann gleich, du hast gerade eben gesagt, die Geschichte ist bekannt für uns vielleicht mit den Segnungen einer frühen Schule ausgestatteten, möglicherweise ja. Ich habe auch den Eindruck gehabt, viele wissen nicht, wo es lang geht. Ich wusste leider sehr genau, wo es lang geht und der Film hat es nicht geschafft, bei mir so einen Titanic-Effekt auszulösen. Da wusste man ja auch, wo es am Ende hinkommt, aber der Meister Cameron hat es verstanden, die Geschichte so zu erzählen, dass einem trotzdem irgendwie das Ganze ans Herz geht. Die Figuren gehen mir recht wenig ans Herz. Ich bin nicht schlecht unterhalten worden, aber mir fehlt einfach eine Bezugsebene und eine Figur, die mir wirklich, vielleicht außer der Penelope, für die ich wirklich Interesse hatte.
Matt Damon hat es nicht geschafft, also als Sympathieträger dich auf die Seite zu nehmen. Interessant übrigens, das Hin- und Herspringen der Erzählebenen ist in Homers Odyssee noch stärker als hier in der Version von Christopher Nolan. Eigentlich überraschend, dass er das glatter gezogen hat, als es eine Vorlage war. Heidi.
Ja, und er hat es verändert, weil ist euch aufgefallen, dass das Schlusskapitel fehlt? Nausicaa kommt überhaupt nicht vor. Zum Schluss ist er nämlich dort und dort reflektiert er. Ja. Und dann verliebt sich ein sehr junges Mädchen, sag ich mal ein minderjähriges Mädchen, in einen alten Kerl. Und das wurde hier weggelassen. Ja, und das finde ich bemerkenswert, dass das weggelassen wurde. Das heißt, ein Teil der Odyssee passt nicht mehr in unsere Zeit oder wie soll ich das interpretieren? Aber jetzt zur grundsätzlichen Einschätzung. Ich habe mich auf einen bombastischen, tollen Film eingestellt, mit IMAX gedreht, sehr ungewöhnlich, und dachte, wow, das macht wirklich Pembung und das zieht mich da rein. Und ich meine, es ist ja, wimmelt von Gewalt, ja. Und komischerweise hat das bei mir aber irgendwie nicht funktioniert, und zwar, weil die Tonspur bei mir nicht funktioniert hat und verschiedene Schauspieler nicht. Es wurde so viel irgendwie erklärt und alles immer so auf einer Ebene. Alle waren immer gleich gut zu verstehen, obwohl drumherum Leute in Stücke gerissen und gefressen wurden. Das hat mich immer irgendwie aus diesem Film rausgehauen. Ich weiß nicht, wie es im Original ist. Was ich gut fand an dem Film war, dass wirklich diese, du hast es schon gesagt, mit der posttraumatischen Belastungsstörung, dass es ein kaputter Kriegsheld ist, der nach Hause kommt, fand ich gut. Und dass die Geschichte tatsächlich reflektiert wurde. Also dieser Untergang in der Bronzezeit und wie hat sich das ausgewirkt. Weil oft, wenn die Odyssee erzählt wird, wird es nur als Roadmovie erzählt. Aber man lässt genau diese Geschichtskomponente weg. Sie wurde reingebracht, aber man hat sie irgendwie nicht erlebt. Es wurde erzählt. Und ich hatte auch riesengroße Probleme mit Matt Damon als Hauptdarsteller. Der hat mich überhaupt nicht da reingezogen. Das war für mich gar kein Odysseus. Da ist mir Kirk Douglas ja lieber.
Der das 1954 in die Irrfahrten das Odysseus gespielt hat. Tatsächlich hat Kirk Douglas auch so meinen Blick geprägt oder meine Vorstellung ganz unbewusst, weil ich hätte gerne Daniel Craig mit seiner Ehefrau Rachel Weisz in der Rolle Odysseus und Penelope gesehen, weil ich dem Daniel Craig diese Härte, die dem Matt Damon meiner Meinung nach fehlt, eher zugetraut hätte. Aber ich fand die Pointe, dass diese die Vernichtung durch die seefahrenden Völker, dass die, die Troja zerstört haben, die seefahrenden Völker sind, die die Bronzezeit beenden. Das fand ich, als ich das erste Mal gesehen habe, fand ich, war es ein richtiger Twist, ein richtiger Reveal. Und ich habe nicht erwartet, dass Nolan das reinarbeitet. Und ich glaube, es geht auch an Teilen des Publikums total vorbei. Johanna.
Ich fand das einen unfassbar deprimierenden Film. Das ist in einer gewissen Weise ist es natürlich erwartbar, wenn man den Ausgangsstoff kennt. Der ist unfassbar brutal und die Themen sind auch klar. Trotzdem irgendwie, und Kudos zu Christopher Nolan, der da konsequent dann auch geblieben ist und das nicht zu sehr hollywoodisiert hat. Also wir kennen ja das Gegenbeispiel, wir kennen ja alle Troy. Ja, und auch der ist jetzt nicht happy-go-lucky, der Film, aber man kann es auch anders inszenieren. Ja, also dafür haben wir ja ein gutes Beispiel. Und insofern auf jeden Fall sehr interessant, wie er da rangegangen ist. Ich stimme dir zu, Tom, dass die Odyssee eigentlich so ein typischer Christopher Nolan-Film ist, wie er auch nur sein kann, sowohl thematisch als auch also von den Motiven, die er aufgreift. Das sind die Sachen, in denen sich alle seine Filme irgendwie drehen. Und deswegen kann man fast glauben, dass er irgendwie schon sein Leben lang die Odyssee gedreht hat, bis er jetzt endlich zum Original zurückgekommen ist. Aber nochmal zu meinem Punkt. Also ich bin sehr beeindruckt, dass du es geschafft hast, den Film in 3 Tagen schon 2-mal zu sehen, weil wie gesagt, ich finde ihn schon auch eine gute, aber auch eine harte Kost. Und ja, das Bild, was er von der Menschheit zeichnet, ist natürlich nicht überraschend, aber extrem deprimierend. Und die Kreislauf, also wie es sich immer und immer wieder der Kreislauf der Gewalt wiederholt und wiederholt und wiederholt. Und was sozusagen, tut mir leid, Männer wieder für eine Welt schaffen, ja, in der wir irgendwie klarkommen müssen. Keine neue Erkenntnis, aber aus so Filmen gehe ich dann nicht unbedingt beschwingt raus. Und deswegen, ja, guter Film, kein großartiger Film für mich.
Also ich finde, die Botschaft, die er rüberbringt, ist, wir sind nicht die Helden, wir sind die Mörder. Und das ist eigentlich etwas, was nicht nur zeitgemäß, sondern auch zeitlos ist. Das finde ich total gut. Ich habe mir überlegt, warum kann ich ihn mir 2-mal angucken? Ich meine, immerhin ist es ein Sword and Sandals-Film, also Sandalenfilm, Kostümfilm, Monumentalfilm. Und die waren schon mehrfach tot, irgendwie von Gladiator nochmal wieder belebt und dann wieder verschwunden. Und jetzt hat sich Christopher Nolan getraut, das zu machen. Und ich finde, er hat eben keinen Kostümfilm draus gemacht. Er hat keine einzige Studiobühne dafür verwendet, dass wenn man das Gefühl hat, dass Matt Damon als Odysseus gerade auf diesen paar Hölzern fast ertrinkt, dann liegt das daran, dass sie ihn auf ein paar Hölzern aufs Meer gelegt haben und ihn fast haben ertrinken lassen und ein Boot mit dieser riesigen IMAX-Kamera nebendran haben fahren lassen. Also egal, was ich sehe, Kalypso mit Odysseus am Meer, das ist dann halt einfach gnadenlos komplett am Meer gedreht. Übrigens ein total minimalistische Szene, wo Charlize Theron komplett einen weghauen kann. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich hätte gerne alles vergessen, auch ohne Lotusblüten, um bei Charlize Theron, also Calypso, da am Meer bleiben zu können. Ich fand das super. Sie war super ausgewählt, auf jeden Fall. Aber es ist, ich finde, es ist unglaublich realistisch gedreht. Und das macht den Film überhaupt sehbar. Wir könnten, glaube ich, so einen Film wie Troy damals von Petersen, den könnten wir nicht nochmal so gucken, ohne zu lachen. Und wenn wir jetzt die anderen alten Filme gucken, außer Gladiator, selbst der zweite Gladiator, haben wir auch wieder Fremdschämen dann eigentlich. Also deswegen funktioniert es. Und ich finde, es sind viele, viele schöne Szenen. Und ich habe die steile These, dass wenn er auf den IMAX-Krempel verzichtet hätte, dass es deutlich besserer Film hätte sein können. Marc.
Ja, also die Story ist natürlich heute noch aktuell und originell weiterhin. Es war auch bildgewaltig gewesen, Film fürs Kino. Ich habe mir wirklich extrem viel erhofft. Vielleicht bin ich auch mit zu großen Erwartungen reingegangen. Was mich gestört hat, jetzt neben Matt Damon, ja, war vielleicht nicht die richtige Wahl, war, dass es die Special Effects, die waren irgendwie zu hölzern gewesen. Das hat mich fast schon an die 50er Jahre Filme erinnert. Der Zyklop, ich fand den, wie das sich bewegt hat, schon so ungelenk hölzern. Also nicht ungelenk, weil er ungelenk war, sondern weil es irgendwie...
Er ist ungelenk, weil es tatsächlich ein Animatronic ist. Das ist gar kein CGI, das ist eine 18 Meter große Puppe.
Ach so, okay. Ja, das ist so, ja, aber es wirkt auch so. das ist irgendwie ja, nicht mehr irgendwie zeitgemäß, so schön, wie das vielleicht gedacht ist. Keine Ahnung, was man sich dann dabei denkt. Es war sehr, sehr laut, muss ich sagen. Es war mir manchmal zu laut. Es war mir ein bisschen zu viel von dem einen, und was du gesagt hast, fand ich eigentlich ganz gut. Ja, die Szenen, die eigentlich ruhig waren, die an dem Wasser gedreht worden sind, die an Originalschauplätzen gedreht worden sind, anscheinend Island, Schottland, Griechenland und so weiter, Italien, das hat sehr gut gewirkt. Ja, aber dann im Gegensatz dann dazu diese komplett lauten Szenen, mir hat der Kontrast da nicht so gut gefallen. Also ich fand es ein bisschen drüber an der Stelle. Dafür hat mir aber die Musik, gerade auch jetzt im Schlussabspann, sehr gut gefallen. Das hat sich schon ein bisschen Sigur Rós-mäßig angehört. Weiß nicht, von wem das jetzt war oder wer das jetzt komponiert hatte. Aber das war so, was mich so ein bisschen dann versöhnt hat am Schluss. Aber insgesamt der Film, na gut, wir kommen noch zur Bewertung. Aber ich bin dann fertig.
Danke.
Ja, das ist jetzt das Tragische, dass ich hinter Marc dran bin. Also der Film war extrem tragisch, er war extrem laut und er war extrem deprimierend, wie du schon gesagt hast. Aber ich fand zum Beispiel Calypso hat mich zuerst total geschockt, weil ich habe diese Rolle gar nicht abgenommen. Du fandst die so toll besetzt und ich habe gedacht, die sitzt jetzt da wie so eine Hollywood-Schauspielerin. Ich konnte die beim ersten Mal, als ich die da gesehen habe, konnte ich ihr das nicht abnehmen, dass sie jetzt da eine Rolle spielt. Nachher war es dann besser, dann habe ich das irgendwie, dann war ich so in der Geschichte. Dann war es okay, Matt Damon fand ich jetzt gar nicht so schlecht. Aber manchmal, klar, dann guckt er so stoisch, dann denkt man, spielt er jetzt oder... Keine Ahnung. Also ich fand ihn nicht schlecht besetzt. Also ich finde, er hat die Rolle gut gespielt. Auch Tom Holland fand ich sehr gut als Sohn. Und dieser Showdown zum Schluss, der hat mich fast, zwischendurch habe ich gedacht, Anke, jetzt musst du mal wieder Luft holen. Ja, weil diese Schläge immer enger, als er gekämpft hat gegen alle. Ja, das war wirklich extrem fesselnd, fand ich. Ja, das... ich fand, das ist ein Film, den muss man im Kino sehen. Ja, das so monumental wie der ist. Ja, zu Hause würde ich den, glaube ich, gar nicht angucken wollen. Es war schon sehr beeindruckend. Und diese Geschichte mit diesem, die Zivilisation wird wiederkommen. Wir wissen alle, dass das irgendwie nur begrenzt klappt.
Sie kommt und sie wird wieder untergehen. Und dann kommt sie wieder und sie geht wieder unter. Ja, also Christopher Nolan hat eine Entscheidung getroffen, dass er lauter sehr, sehr bekannte Schauspieler ausgewählt hat für fast alle Rollen. Also inklusive so jemand wie John Bernthal als Menelaus, dem er wenigstens abkauft, dass er sich mit einem Schwert quer durch hunderte Gegner kämpft. Aber jeder dieser Schauspieler bringt ja alle diese Rollen mit, und das sind ja oft Typecast-Schauspieler. Also Matt Damon wird selten gegen seinen sympathischen Grundton besetzt. Und so hat jeder so, ich habe auch so ein Problem mit Leonardo DiCaprio, egal welche Rolle der spielt. Ich sehe immer nur Leonardo und denke, guck mal, das macht er aber ganz nett. Oder bei The Revenant, da haben sie ihn aber echt gequält. Ja? Aber ich sehe nie die Figur, die er spielt. Und ich glaube, das geht vielen Leuten jetzt in dieser Odyssey-Verfilmung. Das ist das Gegenteil von dem, was sich Peter Jackson beim Herr der Ringe gedacht hat, wo die Leute zwar alle großartig waren, aber alle, entweder waren sie nur in England bekannt oder nur im Theater bekannt, oder sie waren noch vor ihrem Durchbruch. Und Viggo Mortensen kannte vor dem ersten Herr der Ringe-Film gar niemand. Und das war eine total goldene Entscheidung, weil wir nicht irgendwelche berühmten Leute gesehen haben. Und das ist echt ein Problem, dass die Odyssee hat. Jeder hat mit irgendeinem Schauspieler, glaube ich, so ein bisschen ein Problem.
Ja, aber ich habe so einen ähnlichen Eindruck gehabt wie Tom, dass das bei einigen sehr gut funktioniert, zum Beispiel bei Anne Hathaway oder bei Menelaos, und bei anderen nicht. Das heißt, irgendwo geht die Rechnung auf und bei anderen nicht, obwohl es bekannte Schauspieler sind. Also insofern ist es doch immer eine Frage, wen man da nimmt, meiner Meinung nach.
Auf jeden Fall. Ich hatte auch das Gefühl, jetzt wo ich ihn zum zweiten Mal gesehen habe, ist mir aufgefallen, wie schnell der geschnitten ist. Und das hat leider technische Gründe. Diese anderthalb mal anderthalb mal anderthalb Meter unmögliche IMAX-Kiste, die tonnenschwer ist und von ganz vielen Menschen getragen werden muss, damit das überhaupt funktioniert. Also die unpraktischste Kamera auf dem Planeten, die hat nur einen Speicher, also beziehungsweise eine Filmrolle, ist ja 70 mm analoger Film, von genau lächerlichen 3 Minuten. Das heißt, egal wie interessant diese Szene ist, der hätte gar nicht diesen Durchgang von Troja so interessant machen können wie Children of Men, wo man einfach mal einen One-Take macht, um den Krieg unglaublich intensiv spürbar zu machen. Das geht nicht, wenn man den sturen Ehrgeiz hat, das komplett mit IMAX zu drehen, weil nach 3 Minuten spätestens fällt der Hammer, dann ist die Spule wieder leer. Ich finde das eine ganz merkwürdige Entscheidung, und ich glaube, dass der Film sehr, sehr viel besser hätte sein können, wenn man da die Freiheit gehabt hätte, in unterschiedlichen Szenen unterschiedliche Kameras einzusetzen und unterschiedliche kreative Lösungen gefunden zu haben. Also ich habe schon mehr experimentelle Sachen im Trailer für den dritten Dune gesehen, als in dem kompletten Odyssey-Film. Aber gut, das war seine Entscheidung. Er hat jetzt den ersten 70 mm komplett IMAX-Film der Weltgeschichte gedreht.
Das, ja, man fragt sich, warum er sich das auferlegen wollte. Was er wollte sich quälen irgendwie. Und belohnen gleichzeitig. Also irgendwie, man versucht zu verstehen, warum das gemacht hat. Vor allem, das soll ja wohl auch so extrem laut gewesen sein, dass den nochmal so eingepackt werden muss. Also auch für die Schauspieler extrem nervig.
Und du brauchst ein Spiegelsystem, weil dieses Ding dann so oft im Weg steht, dass die Schauspieler sich nicht gegenseitig sehen können. Da haben sie ein Spiegelsystem gebaut, dass sie, ja, das ist total merkwürdig. Aber
vielleicht, keiner von uns hat jetzt die IMAX-Präsentation gesehen. Wer weiß, vielleicht ist die einfach so großartig, dass die jetzt alles erklären würde. Glaube ich nicht, aber...
Wir können nach London oder nach Prag fahren. Das sind die beiden nächsten Kinos, die es zeigen können. Ich würde halt nicht einen Film machen, der nur wirklich in 41 Kinos der Welt funktioniert. Ist so meine Einstellung.
Du heißt aber auch nicht Christopher Nolan.
Mir gibt auch niemand zurecht. Zurecht gibt mir auch niemand 250 Millionen für einen Film. Und er hat das Geld nicht ganz gebraucht und er war schneller fertig, als der Drehplan war, was ich sowieso total absurd finde. Ja, also dann würde ich mal gerne wissen.
Ich habe noch die Frage, ob der genauso viel CO2-Flugkilometer gebraucht hat wie die WM.
Tatsächlich waren die, es ist die Frage, wo er nicht gedreht hat. Ja, also das sind wirklich, aber es sind schon tolle Locations, das muss man sagen. Also diese Hades-Szene, da kannst du keine bessere Location finden. Und jetzt schade, dass du mit Charlize Theron nicht zurechtkamst, aber ich fand die Wiese, dass da minimalistisch am Strand gedreht haben. Ich habe es geliebt. Und auch, ich fand auch diese Verwandlungsszene, dass mit den Händen dieser Zauber gemacht wird, wo die in Schweine verwandelt werden. Das war mal so eine richtige Entscheidung, die großartig war. Oder dass dieses Pferd, das hölzerne Pferd, dass das genauso im Sand steckt wie die Freiheitsstatue am Ende von Planet der Affen. Keine Ahnung, ob das seine Assoziation war, aber das ist eine ganz alte Idee von Christopher Nolan gewesen, der ja mal Treu als ganz junger Mann drehen sollte. Und dann hat es aber Petersen gemacht. Und da hatte er schon die Idee gehabt. Na gut, vielen herzlichen Dank für euren ersten Eindruck. Und jetzt würde ich gerne mal wissen, wie viele Punkte gebt ihr dieser Irrfahrt?
8 Punkte gebe ich.
5.
6.
6 Weltuntergangspunkte.
8.
Ich gebe ihm auch 8 und sage vielen herzlichen Dank. Und wie gesagt, wenn ihr es länger haben wollt, dann nochmal bei Second Unit sind nur lächerliche 2,5 Stunden. Vielen herzlichen Dank. Und dieser Podcast steht unter
Creative Commons.
Dankeschön.